vorlesen.
Das ist also die Sendschreiben, die letzte Gemeinde, wo von Jesus angeschrieben wird. Und letztes Mal haben wir ja Philadelphia gehabt, und Philadelphia ist ein sehr erfreulicher Brief gewesen, ein sehr erfreulicher Bericht von Jesus an die Gemeinde dort. Jetzt da bei Laodicea sieht es wieder ganz anders aus. Jetzt habe ich noch eine Frage, wer soll jemandem lieber, wenn ich Hochdeutsch rede? Okay, dann schalte ich auf Hochdeutsch um. Also, Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Munde ausspeien. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts, und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, los, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Was die letzte Gemeinde ist, zeige ich euch schnell, wo denn all die Gemeinden sich befunden haben. So, da sehen wir all die Gemeinden. Anfangen hat es mit Ephesus, das ist dort so in der Mitte. Dann Smyrna, dann Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia und schlussendlich Laodicea. Und ihr seht, es geht so richtig rundum. Und es hat da anscheinend auch eine Straße gegeben, wo das so rundum gegangen ist, wo man all die Gemeinden hat können besuchen. Und vermutlich sind all die Gemeinden evangelisiert worden zu der Zeit, wo der Paulus in Ephesus war, 2 Jahre lang, wo er dann ja am Schluss auch sagt, dass alle in dieser Provinz dort das Evangelium gehört haben. Also ganz gewaltig, wie da Gott auch die Türen aufgetan hat für den Paulus, zum Evangelium zu verkünden. Eine von den Inseln, jetzt ist leider nicht angeschrieben, ist ja die Insel Patmos, wo der Johannes die Briefe empfangen hat. Also das ganze Buch von der Offenbarung hat er auf einer von diesen Inseln empfangen. Sie steht in der Nähe von Kos. Gehen wir zurück zum Sendschreiben. Also es geht um Laodicea. Und jetzt, was ist das für eine Stadt gewesen? Laodicea ist eine reiche Stadt gewesen. Und darum ist eine Gemeinde reich gewesen, mindestens materiell. Also es ist eine reiche Stadt gewesen. Die Handelswege haben sich dort gekreuzt. Handelswege von so weit weg wie China. Über die Seidenstraße, die hat sich durchgezogen bis nach Kleinasien, wie wir das auf der Karte gesehen haben. Und dann zwitzt ihnen, also dort, wo sich die Handelswege auch von Süden nach Norden und von Westen nach Osten gekreuzt haben, dort war Laodicea gewesen. Und darum ist sie eine reiche Stadt gewesen, weil sie eine Handelsstadt war. Da hat man sehr viel Handel betrieben. Und sie war aber keine befestigte Stadt gewesen. Die hatte keine Stadtmauern um sich herum gehabt. Und so haben die Leute in Laodicea ein bisschen schauen, dass sie gut draufgekommen sind mit allen. Sie sind aber dann trotzdem erobert worden, einmal mindestens vom Antiochus, der Zweite. Das war ein Nachkomme von Antiochus Epiphanes, wo ja, wenn wir ja die Bibel lesen, wo in der Zeit zwischen dem Neuen und dem Alten Testament dort ein Gräuel der Verwüstung aufgezogen hat im Tempel. Man hat dort so gemetzelt. Oh ja, habe ich wieder vergessen, sorry. Also, der Antiochus die Stadt ist erobert worden, ist zerstört worden und der Antiochus der Zweite hat sie wieder aufgebaut und ihren einen neuen Namen gegeben, nämlich den Namen seiner Frau, die Laodice geheißen hat, darum Laodicea. Wie ihr sicher auch wisst, ist Türkei heute, aber auch damals schon immer wieder von Erdbeben heimgesucht worden, so auch im Jahre 62 nach Christus. Und weil sie so reich waren, die Laodicea, andere Städte haben Hilfe bekommen von den Römern, aber die Laodicea haben gesagt, brauchen wir nicht, wir können das selber. Wir können das selber machen, wir bauen die Stadt selber wieder auf. Es scheint mir, dass das auch ein bisschen eine Haltung war der Gemeinde dort. Wir können selber. Und ja, dann war sie auch berühmt für gewisse Dinge, die sind da im Brief dann noch wichtig. Einmal haben sie viele Textilien hergestellt. Besonders eine schwarze Textilie, die sie von schwarzen Schafen, also von der Wolle von schwarzen Schafen hergestellt haben. Dafür waren sie berühmt. Sie waren aber auch berühmt für aus medizinischen Gründen. Da gab es so Medizin, die da hergestellt wurde. Darunter auch eine Augensalbe, auf die ja dann Jesus auch Bezug nimmt. Dafür war Ephesus bekannt.
Laodicea
bekannt. Ja, die Gemeinde wurde ja während der Zeit, als Paulus in Ephesus war, gegründet. Kann aber auch sein, dass einer seiner Mitarbeiter, nämlich Epaphras, der aus Kolossea war, diese Gemeinde gegründet haben. Aber das nimmt man an, es kann sein. Er spielt auf jeden Fall eine Rolle, denn im Kolosserbrief lesen wir von Epaphras. Kolossea und Laodicea waren ja nahe beieinander, darüber sehen wir dann noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall schreibt Paulus den Kolossäern: Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der allzeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht werdet in allem, was der Wille Gottes ist. Und das hat er auch für Laodicea gebetet. Später, weiter unten im Kolosserbrief lesen wir, im 4, Vers 16, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, also der Kolosserbrief, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Also da gab es einen Brief, den Paulus an die Laodicea geschrieben hat. Den haben wir nicht. Einige vermuten aber, dass das auch der Epheserbrief sein könnte. Denke ich eher nicht, aber diesen Brief an die Laodicea haben wir nicht. Aber da sehen wir, wie alle diese Briefe, die Paulus geschrieben hat, in den Gemeinden herumgereicht wurden. mit Sicherheit auch kopiert worden und in allen Gemeinden gelesen worden, sicher in allen Gemeinden hier. Also die hatten alle diese Briefe, wahrscheinlich. Vielleicht nicht den Römerbrief oder einige der letzten Briefe, die pastoralen Briefe vielleicht nicht, also Titus und Timotheus vielleicht nicht, aber später sind die sicher dazugekommen. Und wir sehen hier, dass da wirklich diese Praxis da war, dass diese Schriften, die man gewusst hat, die sind von Gott eingegeben, herumgereicht wurden. Auch wenn erst im dritten Jahrhundert in Nicäa entschieden wurde, welche Bibel da hineingehören, die Briefe und die Schriften, die hatte man vorher schon. Und waren vorher natürlich schon bekannt und es war auch klar vorher schon, dass das Gottes eingegebene Worte sind, was ja ganz wichtig ist. Also, schauen wir uns diese Gemeinde und das, was Jesus ihnen schreibt, genauer an. Da wären wir also beim Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Amen heißt ja, so sei es. Wir sagen ja das am Ende eines Gebetes, Amen, und damit bestätigen wir, was wir gerade gesagt haben oder gebeten haben und sagen, so sei es. Jesus hat dieses Wort auch immer wieder gebraucht, nicht nur am Ende eines Gebets oder eines Satzes, sondern manchmal auch mittendrin, als er nämlich gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, da war das dasselbe Wort, da war Amen, 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 ich sage euch. Also das ist diese Bestätigung, so ist es. So sei es. Das heißt, da geht es um die Wahrheit. Also wenn hier geschrieben steht, das sagt der Amen, dann ist das wie, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Er ist das Amen. Auch der, zu dem alles sich hin bewegt. Auch die, die nicht glauben, werden letztlich vor ihm auf die Knie gehen müssen. Treu und wahrhaftig. Ja, Jesus ist treu. Er schreibt hier einer Gemeinde, die offensichtlich nicht treu ist. Es ist euch ja sicher aufgefallen, dass Jesus nichts Gutes zu sagen hat. Das ist eine der Gemeinden, wo Jesus nichts Gutes zu sagen hat. Die andere war Sardis. Dort gab es aber noch Menschen, die er gerühmt hat. Hier in Laodicea hat er gar nichts Gutes zu sagen. Er ist der, der alles weiß. Und sein Urteil stimmt. Und darum ist das schon niederschmetternd. Wenn da Jesus einer Gemeinde einen Brief schreibt und er hat nichts Gutes zu sagen, das ist niederschmetternd. Der Ursprung von allem. Jesus ist der, durch den alles erschaffen wurde. Und so lesen wir das ja auch im Johannes 1, Vers 3. Alles ist durch denselben entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und da ist ja von Jesus die Rede, nicht? Er wird dort das Wort genannt, nicht? Also alles ist durch ihn entstanden. Im Kolosserbrief lesen wir in Kapitel 1, Verse 15 bis 16. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Also das ist der Ursprung von allem. Und da muss man natürlich so verstehen, der Erstgeborene heißt nicht, dass Jesus einen Anfang hatte. Als Gott hat er immer existiert, hat er weder einen Anfang noch einen Ende, aber als Mensch ist er geboren worden, nicht? Darum der Erstgeborene von dem, was wir alle einmal sein werden, nicht? Also wir haben eine wunderbare Zukunft vor uns, dass wir einmal sein werden wie Jesus, der Erstgeborene. Aber alles ist durch ihn erschaffen worden. Auch die Engel, nicht? Da steht hier klar, das so Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch und für Jesus geschaffen worden. Und so stellt er sich ihnen vor, der Ursprung von allem. Ja, und dann fehlt eben leider das Lob. Jesus fängt ja immer so an, in allen 7 Briefen sagt er dies, so in dieser Reihenfolge. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Was für ein erschreckendes Zeugnis hier Jesus über diese Gemeinde aussagt. Wie haben die Laodicea das verstanden? Und da muss man etwas wissen über Laodicea. Die Stadt, ich habe ja da gesagt, die war an einer Kreuzung zwischen den Handelsrouten Nord-Süd, West-Ost, aber sie war an einem dummen Ort, weil es da kein Wasser gab. Es gab kein Wasser. Und was die Laodicäer darum tun mussten, sie mussten das Wasser von irgendwo hernehmen. Und die Römer, die waren schon sehr fortgeschritten. Die haben Leitungen gebaut von Kolossea. Kolossea liegt in der Nähe von Bergen, wo es gutes, frisches Wasser gab. Und die Römer haben diese Leitungen gebaut. Das sind die Röhren, die Tonröhren, durch welche das Wasser dann von Kolossea nach Laodicea transportiert wurde. Und das sind Leitungen, die man heute da in den Ruinen von Laodicea findet. Also, und wenn ihr die genau anschaut, dann seht ihr da rundherum, dann sieht man den Ton. Aber im Ton hat es Ablagerungen. Und weil es eine relativ lange Leitung war, war das schöne, kalte Wasser von Kolossea, wenn es ankam in Laodicea, war lauwarm. Und es war nicht nur lauwarm, es hat auch nicht gut geschmeckt. Fast so wie in einem... Ja, man hat es in den Mund genommen und wollte es gerade wieder ausspeien, weil es nicht wirklich genießbar war. Man konnte es zwar trinken, aber gut war es nicht. Und ich denke, dass Jesus das hier anspricht, nicht? Es ist nicht das gute, kalte Wasser, aber dieses lauwarme, eklige Wasser. Es hat dann noch was anderes gegeben, auf der anderen Seite von Kolossea hat es, das sieht man hier vielleicht ein bisschen, dieses Weiße hier, das sind Kalkablagerungen. Und die sind von heißen Quellen. Und die gibt es ja heute noch in Griechenland, habt ihr vielleicht schon gesehen, in Prospekten für Touristen. Da kann man zu diesen warmen Quellen gehen, dort baden. Und das ist ja, wie man sagt, heilend, gesund. Und anscheinend haben die Laodicea auch von dem Wasser etwas gewollt. Aber das war dann, wenn es bei ihnen ankam, auch nicht mehr heiß und wohltuend, sondern lau, eklig. Also, ich weiß nicht, wie gut man das sieht. Also hier sind diese warmen Quellen und da im Hintergrund, das sind die Schneeberge von Kolossea, wo das kalte Wasser herkam. Und ich denke, das hilft uns ein bisschen zu verstehen, was Jesus hier meint mit, ach, dass du kalt oder heiß wärst, aber du bist lau, ungenießbar, eklig erregend. Also das Wort da, ausspeien, das wird manchmal auch mit erbrechen übersetzt. Also ziemlich harter Spruch von Jesus. Nicht? Also ihr seid irgendwie geistlich gesehen ekelhaft, ekelerregend, ungenießbar. Ein recht hartes Urteil, das Jesus hier über diese Gemeinde ausspricht. Dieses Wort ausspeien, das begegnet uns hier in der Bibel nicht das erste Mal. Wir lesen zum Beispiel in den Büchern Moses, im dritten Buch Mose, da schreibt ja Gott, besser gesagt, und über die Propheten, er sagt ihnen, ihr sollt nicht sein wie die Heiden, die vorher in eurem Land gewohnt haben und alle diese ekligen Dinge getan haben, die gesündigt haben. Und Gott sagt zu ihnen, haltet mein Wort, haltet euch ein Wort an mein Wort, damit euch nun das Land nicht ausspeien. Wenn ihr es verunreinigt, wie es die Heiden, ausgespien hat, also das Land, hat die Heiden ausgespien, die vor euch gewesen waren. Ist ja ganz interessant, diese, wie er das hier sagt, das Land speit euch aus. Wegen was? Wegen der Sünde, wegen der Gottlosigkeit. Und da denke ich immer wieder auch an ja, Umweltschutz, nicht? Und das, was man heute so sagt, nicht? Das viel größere Problem ist die Gottlosigkeit. Als Christen sollten wir die Welt daran erinnern. Also, wird die Schweiz die Schweizer ausspeien? Wird wahrscheinlich nicht so sein, aber einfach hier ist ganz klar, die Bedeutung hier ist ganz klar. Gott ist in Kontrolle und er hat das letzte Wort, auch über uns. Und es ist die Gottlosigkeit, die dazu geführt hat, dass die Heiden aus dem gelobten Land ausgespien wurden und später ja auch die Juden selber, als sie in die Gefangenschaft geführt wurden, weil sie Gottes Gebote nicht befolgt haben. Also hier das Ausspeien, also ist ja wirklich tragisch hier. Also das wollen wir ja nicht sein, dass Jesus sich ekelt, wenn er uns anschaut. Das ist eine gewaltige Warnung hier und eine sehr betrübliche Aussage. Denn du sprichst, ja was sagen die denn, die Laodicea, also die Gemeinde in Laodicea, ich bin reich. Die ganze Stadt, wir sind reich, wir können es, wir sind's. Und habe ich Überfluss? Ja, was brauche ich denn? Brauche ich Gott? Muss ich beten? Muss ich danken für das tägliche Brot? Mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Also sie sehen sich als diese Supergemeinde. Da läuft's, die haben alles. Jesus sieht es ganz anders. Ist interessant, wenn wir das anschauen, diese Sendschreibenden, Gemeinden, die gedacht haben, oh, wir sind super, uns geht's gut. Da hat Jesus das Gegenteil gesehen. Und Gemeinden, die gedacht haben, ja, wir sind klein und machtlos und haben keine Kraft, zum Beispiel Smyrna, die verfolgte Gemeinde, wo ja Jesus auch nichts zu kritisieren hatte. Oder Philadelphia, die auch gesagt haben, oh, wir sind klein, wir haben eine kleine Kraft. Nicht? Die haben gedacht, uns fehlt so vieles. Und Jesus sagt, ich habe nichts zu kritisieren. Und die Gemeinden gedacht haben, oh, wir stehen so gut da, wie Sardis. wie wir vielleicht Ephesus, diese Missionsgemeinde, da hatte Jesus etwas Massives zu sagen. Ihr seid in Ephesus von der ersten Liebe gefallen. Und wenn ihr nicht umkehrt, nehme ich diesen Leuchter weg. Dann seid ihr nicht mehr Gemeinde. Und hier, ja hier, da frage ich mich dann, also dieser Leuchter in dieser Stadt hat ganz gewaltig gewerkelt. Aber er war noch da. Das ist das, was mich eigentlich sehr erstaunt. All das, was Jesus über diese Gemeinde sagt, und doch ist ihr Leuchter noch da. Jesus hat ihn noch nicht weggenommen. Ja, Wohlstand ist verführerisch. Und wir sind wohlständig. Uns geht es gut. Da müssen wir uns auch fragen, ja, wie sieht es denn bei uns aus? Sind wir auch verblendet von unserem Wohlstand und sehen nicht wirklich, wer wir geistlich sind? Du hast ja vorher aus Matthäus 24 vorgelesen, diese Endzeitreden von Jesus. Und viele sagen ja, also sehen diese sieben Sendschreiben in einer chronologischen Reihenfolge. Also Ephesus war die erste Gemeinde und so weiter. Und dann Philadelphia war die Missionsgemeinde. Das war die Gemeinde vom 19. Jahrhundert und erstes Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo ja Weltevangelisation so richtig betrieben wurde. Vorher war da eigentlich sehr wenig da. Zumindest von den Protestanten. Die Katholiken waren viel missionsbewusster in den früheren Jahrhunderten als die Protestanten. Und die protestantische Evangelisation hat erst so richtig im 19. Jahrhundert angefangen, aber dann ganz gewaltig. Und wie wir da lesen bei dem Brief an Philadelphia, da sagte Jesus, ich habe dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Und das sehen wir ganz deutlich im 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert, wo wirklich die Weltevangelisation so richtig vorangetrieben wurde. Immer noch, aber es ist nicht mehr der gleiche Eifer. Und viele sagen ja dann, aha, das war eben Philadelphia, diese Gemeinde, diese Missionsgemeinde. Und dann heute, wir sind in der Zeit von Laodicea. Und ein Stück weit stimmt es natürlich auch mit dem überein, was Jesus sagt, dass am Ende dieser große Abfall kommt. Also haben wir sehr guten Grund, als Gläubige in dieser Zeit, gerade diesen Brief an Laodicea sehr genau anzuschauen. Auch gerade, weil es uns ja so gut geht. Und wenn es einem so gut geht, nicht, dann wird man viel eher gleichgültig und träge. Und ja, es geht ja so gut und warum soll ich jetzt beten? Und ja, ja, wir gehen schon in die Gemeinde und so weiter. Aber es ist einfach, wenn es einem gut geht, gleichgültig zu werden. Und der Eifer fehlt. Nicht? Weil das reicht schon so. Nicht? Weil das genügt schon. Muss man jetzt Jesus wirklich das Beste geben? Oder was auch immer. Wir sagen das natürlich und denken das auch nicht wirklich so. Aber oft handeln wir doch so. Also, Wohlstand ist verführerisch. Und so sagt auch Jesus. Und er sprach zu ihnen, sehet zu und hütet euch vor dem Geiz, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Das ist so wirklich eine Versuchung, auch noch heute in der Welt sehen wir ja das, wie das so eine Rolle spielt. In den Ferien ist mir auch so aufgefallen, bis trotz Umweltschutz und weiß nicht was, immer noch so diese wirklich großen, teure Autos gibt. Da habe ich ein bisschen gestaunt, was da alles auf den Straßen herumfährt. Und das ist so ein Statussymbol. Braucht man gar nicht. Und der ist wohl reich. Ja, Spaß beiseite. Timotheus, also an Timotheus schreibt Paulus, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein. Auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Nicht easy come, easy go, sagt man auf Englisch, was leicht kommt, geht auch wieder leicht. So die Reichen, es ist ja erstaunlich, wie viele reiche und erfolgreiche Leute irgendwie mit dem Geld nicht umgehen können. Und dann plötzlich pleite sind. Und du wunderst dich, warum sind die jetzt pleite? Die haben doch so viel Geld verdient. Also, ja, der Reichtum ist unbeständig. Und sein Herz daran zu hängen, ist eine Torheit. Aber es geschieht leicht. Und ja, wie ich schon gesagt habe, im Wohlstand, da wird man dann leicht gleichgültig und der Eifer fehlt. Aber die Tatsache ist natürlich, wie Jesus es sieht, nicht? Diese Gemeinde ist alles andere als reich. Sie ist elend, erbärmlich. Erbärmlich. Was für ein Wort. Das wollen wir nicht, dass Jesus das von uns sagt. Arm, blind und entblößt. Aber eben, der Kerzenständer, der steht noch. Es ist nicht alles verloren. Und so sagt Jesus dann zu ihnen, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Und da spricht Jesus gerade eben diese Augensalbe an. Die denken, oh, wir sehen doch alles. Und Jesus sagt ihnen, du bist blind. Salbe deine Augen, sodass du siehst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Da ist dieses Wort, eifrig, nicht? Nicht gleichgültig, nicht einfach, ja, es läuft ja alles und es geht uns ja gut und einmal am Sonntag in die Kirche gehen, das ist auch gut, vielleicht mal noch in die Gebetsstunde oder in die Bibelstunde. Das ist nicht genug. Eifer braucht es. Das ist schon fleißig sein. Als Christen in der Ausübung unseres Glaubens sollen wir fleißig sein. Und ja, alle, die ich lieb habe, die überführe ich. Und das ist ja gut. Also ich bin da so froh, dass Gott das tut. Amen. Dass Jesus das tut. Dass er uns zeigt, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Das tut vielleicht weh im Moment, aber es ist gut. Weil als Christen wollen wir ja Jesus gefallen. Als Christen wollen wir nicht erbärmlich sein. Als Gemeinde wollen wir Jesus gefallen. Als Gemeinde wollen wir nicht erbärmlich sein. Und dann dieses Wort, das man das so oft in Evangelisationen genannt wurde, aber hier sehen wir, es ist eigentlich völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Jesus redet da nicht von Ungläubigen, wo er vor der Türe steht, sondern von Gläubigen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ja, was macht denn Jesus da draußen? Er sollte doch drinnen sein. In der Gemeinde drinnen. Aber er ist draußen. Aber er gibt nicht auf. Das ist doch das Wunderbare an dieser ganzen Sache. Dass der Kerzenständer noch steht. Dass noch nicht alles verloren ist. Aber jetzt ist höchste Zeit zu handeln. Das ist ganz klar. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Vorher redet Jesus zur Gemeinde. Ich rate dir, der Gemeinde. Er spricht die ganze Gemeinde an, auch die einzelne Person. Aber hier ist es wirklich, wirklich die einzelne Person. siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand, also das ist, da ist der Einzelne aufgerufen, die Tür wieder aufzutun, Jesus hineinzulassen, sein Leben wieder neu ihm zu übergeben. Und da sagt Jesus dieses Wunderbare. Dann kommt er hinein und nimmt das Mahl. Ja, wovon redet denn Jesus hier? Was für ein Mahl? Einfach irgendwie so zum Mittag oder zum Abend? Nein, 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 der Bezug hier ist schon das Abendmahl. Dass er seinen Leib und sein Blut für uns gegeben hat. Also da ist, das ist ja ganz wunderbar, dass ihr sogar in so einer Situation die Umkehr möglich ist. Aber wir müssen uns prüfen, wir müssen sehen, wo stehen wir denn eigentlich. Und dann wieder diese große Zusage, auch wieder, da ist wieder der Einzelne eigentlich angesprochen, nicht? Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich meinem Vater und ich mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Also da, obwohl alles so schlimm aussieht, verheißt hier Jesus wieder alles. Er verheißt dem, der überwindet, alles. Also schauen wir uns an, wo wir stehen. Ich habe in meiner Vorbereitung für diese Predigt bin ich in einem der Ausleger oder Prediger auf dieses Gedicht eigentlich gestoßen. Und das ist eigentlich der Zustand der Gemeinde in Laodicea. Und wissen wir, das steht? Das steht am Dom in Lübeck, also einer Kirche. Und da steht Folgendes. Und ich denke fast, das sollte man überall an die Kirchentüren schlagen. Ihr nennt mich Retter und lasst euch retten nicht. Ihr nennt mich das Licht und glaubet an mich nicht. Ihr nennt mich den Weg und geht ihn nicht. Ihr nennt mich das Leben und begehret es nicht. Ihr nennt mich Meister und folget mir nicht. Ihr nennt mich herrlich und liebet mich nicht. Ihr nennt mich weise und fragt mich nicht. Ihr nennt mich Herr und dienet mir nicht. Ihr nennt mich allmächtig und vertraut mir nicht. Kenne ich euch einstens nicht, so wundert euch nicht. Das ist so die Situation von Laodicea, und wenn sie nicht umkehren, ja, dann ist das Ende. Jesus sagte, das nimmt ja Bezug auf eine Aussage von Jesus, wo er sagt, viele werden zu mir kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen dies und das getan? Und er sagt, ich kenne, geh hinweg von mir, ich kenne dich nicht. Ich kann mir etwas Brutaleres nicht vorstellen. Und so, ja, prüfen wir uns selber. Kennt dich Jesus? Nicht, das ist die Frage. Nicht, ob du Jesus kennst. Die Frage ist, kennt Jesus dich? Das ist die Frage an uns. Und ich vertraue, dass jeder hier drin von Jesus gekannt ist. Aber wenn ihr da Zweifel habt, bitte redet mit jemandem. Bitte redet mit jemandem. Und als Gemeinde, ja, Jesus kennt uns, da bin ich überzeugt davon. Aber prüfen wir uns und sehen wir, wo wir stehen. Denn Jesus ist ja so großzügig. Diese Gnade von Jesus, dass selbst in dieser Gemeinde noch Hoffnung ist, ist ja so erstaunlich. Aber wir müssen uns schon fragen, in unserer Zeit des Abfalls, wo stehen wir? Es gibt viele Gemeinden, die genau so sind, davon bin ich überzeugt. Ich bin reich, ich habe alles, mir geht's gut, ich brauche nichts, wir machen alles richtig. Wir wissen, wie das geht, wir organisieren, wir machen, wir tun. Und doch ist geistlich nichts da. Beten wir. Ja, vielen Dank, Herr Jesus, dass du so gnädig bist. Das ist das, was mich in diesem Brief so enorm erstaunt hat. Dass da noch Hoffnung ist. Und dass du sogar draußen stehst und anklopfst. Du gibst nicht auf, du gibst Laodicea nicht auf, du hast Laodicea nicht aufgegeben. Und so hast du viele Gemeinden noch nicht aufgegeben. Und so hilf uns einfach, Herr, dass wir uns wirklich selber prüfen als Gemeinde, denn alle diese Schreiben, die gehen an alle Gemeinden, in jeder Zeit, auch an uns, dass wir uns anhand dieser Schreiben an die sieben Gemeinden auch prüfen und sehen, wo wir stehen, als Gemeinde, aber auch als einzelne Gläubige. Hilf uns, Herr, dass wir dir gefallen und nicht ein Ekel sind. Danke, Herr, dass du uns dafür hilfst. Amen.
Amen.
Ich werde, wenn ich das nächste Mal hier predigt habe, noch alle diese 17 Schreiben zusammenfassen. Was ist gut, was ist schlecht. Einfach, dass wir uns prüfen können als Gemeinde, dass wir den Zusammenhang auch sehen, dass wir uns prüfen können als Gemeinde und auch als Einzelne. Wo stehen wir? Was würde Jesus dieser Gemeinde sagen? Was würde Jesus mir und dir sagen? Und dass wir doch eifrig sind, nicht? Dass wir fleißig sind in unserem Glaubensleben und nicht mittelmäßig. Nicht mittelmäßig.